Galiläa, von Judäa. Das war im Süden, Galiläa im Norden, da wo der See Genezareth ist. Und dann heißt es in unserem Predigttext, und er musste durch Samarien. Nein, eigentlich nicht. Die Juden pflegten nicht durch Samarien zu gehen, in der Regel, denn die Samariter waren den Juden ein verhasstes Volk, ein gemiedenes Volk, und deshalb gingen sie in der Regel nicht durch Samarien, sondern nahmen einen Umweg auf der anderen Seite des Jordan, östlich des Jordan, um dann nach Galiläa zu kommen, von Judäa aus. Text heißt es aber, Jesus musste durch Samarien. Tja, was ist das? Was ist das? Warum musste er? Da gab es natürlich eine Reihe von äußeren Anlässen, die man hier anführen kann, natürlich. Aber der eigentliche Grund, den finden wir im 34. Vers desselben Kapitels, aus dem Thomas eben die Lesung gelesen hat. Und zwar, meine Speise ist die, sagt Jesus, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Es war, es stand in Gottes Heilsplan. Das war Gottes Konzept, das er Jesus mitgegeben hatte. Du musst durch Samarien, weil du dort der Samariterin begegnen musst. Jesus geht den direkten Weg hier. Er kreuzt diesen Weg der Samariterin und das war der Auftakt für etwas viel Weitergreifendes. Zunächst einmal, das beschreibt Apostelgeschichte 8, Philippus evangelisierte und in Samarien unter den Samaritern. Er nahm das auf, den Samen auf, vielleicht auch noch einige andere früher. Er nahm den Samen auf, den Jesus gelegt hatte. Er ging also auf direktem Wege dorthin. Jesus hat auch deinen Weg gekreuzt. Ich weiß nicht, ob er dir auf direktem Wege begegnet ist. Ich vermute mal, er hat auch Umwege in Kauf genommen, um dich zu treffen. Und niemand von uns wäre heute hier, wenn das nicht in Gottes Heilsplan gestanden hätte. Jesus, du musst heute die Ulla treffen, den Rainer, den Ebo, die Karin, wen auch immer, uns alle. Du musst heute nach Bonn. Was wäre aus uns geworden? Stand in Gottes Dramaturgie. Du musst dem und dem begegnen. Wie herrlich ist diese Gnade, dass er uns unseren Weg gekreuzt hat, irgendwann. Das war ein neues Leben, liebe Freunde. Ja, es ist bemerkenswert, kommen wir nochmal zu Jesus zurück, er ist jetzt an dem Brunnen. Da können wir jetzt mal die nächste Folie sehen. Ja, das haben wir schon gelesen. Dann die nächste, bitte. Dankeschön. Er ist jetzt an dem Brunnen. Und was bringt ihn eigentlich dazu, die Samariterin anzusprechen? Und das ist hier so wunderbar zu sehen, wie auf der einen Seite der Mensch Jesus Christus sich verhält und auf der anderen Seite dieser Mensch den Auftrag Gottes erfüllt. in den Banalitäten des Alltags. Jesus ist müde. Ja, versteht man ja von der Reise von Judäa angefangen. Er ist müde und er setzt sich an den Brunnen, weil er müde ist. Und dann ist da die Samariterin und er fragt sie, gib mir zu trinken, weil er Durst hat. Gib mir zu trinken. Und wie wunderbar ist das? Also er musste die Samariterin fragen, denn die Jünger waren nicht da. Die hatten wahrscheinlich auch Wasservorräte mit, aber die waren in die Stadt gegangen mit all dem Wasser, und um Lebensmittel zu kaufen. War sonst niemand. Jesus hatte Durst. Und hier sehen wir, wie Gott in den alltäglichen Banalitäten seine Gnade anbahnt, seine Wege anbahnt. Es war ein göttlicher Termin, den Jesus da mit der Samariterin hatte. Ein göttlicher Termin. In unserem Alltag, in den ganz normalen Abläufen unseres Lebens, begegnen uns auf einmal Gott und er nutzt diese Abläufe. Das ist ja so. Noch etwas fällt auf bei der Kontaktaufnahme zwischen Jesus und der Samariterin. Noch etwas Wichtiges fällt auf. Jesus begegnet, natürlich, er will allen Menschen begegnen, aber im Besonderen begegnet er den Gemiedenen, den Verhassten, den Huren, den Schwachen, den Zöllnern, den Sündern, den Aussätzigen, den Kranken. Jesus begegnet allen diesen Leuten. Und er kennt da keine Tabus. Du bist ihm nicht zu schmutzig gewesen. Du bist ihm nicht zu sündig gewesen. Du bist ihm nicht zu säkulär gewesen. Du bist ihm nicht zu weltlich gewesen. Du hast ihm nicht zu viel schmutzige Lieder gesungen oder Witze erzählt. Er bricht einige Tabus. Mit einer Frau spricht ein Jude nicht, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Das ist schicklich, beziehungsweise unschicklich. Zudem war es eine Samariterin, mit denen die Juden ja keinen Umgang hatten. Und Jesus war ja dem Volk nach, der ethnischen Wurzel nach, ein Jude, wie unser Text sagt. Hinzu kommt, dass diese Frau auch eine Sünderin war, die lebte nämlich im Ehebruch. Hinzu kommt, dass Jesus mit dieser Frau ein theologisches Gespräch führt. Das tut man überhaupt gar nicht mit einer Frau. Alles das blendet Jesus aus, weil er dieser Samariterin begegnen muss und weil sie das Heil Christi erfahren muss. Jesus kannte keine Hindernisse, dir zu begegnen und mir. Vielleicht in Klammern kurzes Wort zu den Samaritern. Warum waren die den Juden nicht so grün? Oder umgekehrt. Also die Assyrer hatten ja die Israeliten weggeführt aus dem Nordreich. Aber nicht alle wurden weggeführt, die besonders Vornehmen und Reichen und so weiter, die höheren Schichten der Gesellschaft wurden weggeführt, aber andere blieben zurück. Und dann haben die Assyrer dort assyrische Staatsbürger, darf ich das mal so sagen, angesiedelt. Und aus dieser Verbindung zwischen Juden, die zurückgeblieben waren, und den angesiedelten Assyrern entstand dieses Mischvolk der Samariter. Das mochten die Juden gar nicht, so ein Mischvolk. Klammer zu. Jesus begegnet den Schwachen, den Kranken, den Aussätzigen, den Sündern, den Ausgestoßenen. Ich habe es eben schon gesagt. Siehst du dich in dieser Kategorie? Wenn ich oder du, wenn wir uns nicht in dieser Kategorie sehen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Wir kommen nicht zum lebendigen Wasser. Das werden wir gleich noch sehen. Wir brauchen die Einordnung in diese Kategorie. Das war der Vers, durch den ich zum Glauben gekommen bin. Jesus ist nicht zu den Gesunden und Starken gekommen, sondern zu den Kranken und Schwachen. Natürlich ist er auch zu Gesunden und Starken gekommen, aber zu denjenigen, die nicht dachten, oh, ich bin stark, oh, ich brauche Jesus nicht, sondern diejenigen, die ihre Schwachheit erkannten, zu denen ist er gekommen. Jetzt kommt, ich kann nicht durch diesen ganzen Predigtext gehen, ne? Dann feiern wir Abendmahl um 7 Uhr. Ja? Also ich springe manchmal ein bisschen und nehme mir das heraus, wo ich denke, dass der Herr mich angesprochen hat. Ja. Jesus kommt zum Thema. Ah, das hatten wir auch schon. Dankeschön. Und spricht zu der Samariterin, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Also wenn du wüsstest, Samariterin, dass dort der Sohn Gottes vor dir steht, dann würdest du ihn bitten um lebendiges Wasser. Was ist lebendiges Wasser? Jetzt rein physikalisch gesehen, kein stehendes Gewässer. Kein schales Wasser in irgendeinem Krug oder in einem Gefäß, einem Glas, das so lange da gestanden hat. Lebendiges Wasser ist sprudelnd aus einer Quelle und frisch und sauerstoffgesättigt. Und es belebt und es erfrischt und es erneuert den Körper. Das ist lebendiges Wasser. Aber was ist lebendiges Wasser hier im übertragenen Sinne? Wie schön, dass uns die Bibel sich selbst erklärt. Johannes 7, Vers 38, 39. Ich weiß nicht, ob ich das auf der Projektion habe. Können wir mal gucken? Ja, da ist es. Wer an mich glaubt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben bis dahin. Der Heilige Geist ist das lebendige Wasser, das du bekommst, von dem du trinken kannst, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm vertraust. Dann darfst du von diesem, dann wirst du dieses lebendige Wasser empfangen. Und mit diesem lebendigen Wasser empfängst du all die Gnade des Heiligen Geistes, all diese Reichtümer Christi. Denn der Heilige Geist ist der Geist Christi und der Geist Christi ist der Geist Gottes. So ist der Heilige Geist auch der Geist Gottes und du empfängst von ihm, von seinem Wesen, empfängst du seinen Frieden und seine Liebe und seine Demut und seine Vollmacht und seine Zuversicht und seine Frucht des Friedens und der Freundlichkeit und der Sanftmut und der Demut und so weiter. Du empfängst das Wesen Jesu, weil dieses lebendige Wasser, der Heilige Geist, der Geist Christi ist. Der Heilige Geist hat unzählige Funktionen, wenn man mal durch die Bibel geht. Ich konzentriere mich auf die beiden, die hier stehen. Dann schauen wir uns den nächsten Vers an, bitte. Danke. Zwei Funktionen werden diesem lebendigen Wasser hier zugeschrieben. Erstens, Oh, ich lese es mal vor. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, die bis ins ewige Leben quillt. Erste Funktion, den wird, wer dieses Wasser trinkt, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Habt ihr das gehört? Der dieses lebendige Wasser, der Heilige Geist, er schafft den Durst ab. Er schafft den Durst ab. So heißt es hier. Ich verstehe es so. Den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Wer irdisches Wasser trinkt, der wird wieder Durst haben. Wer das irdische Brot isst, der wird wieder Hunger kriegen. Wer schläft, der wird wieder müde. Wer sich erholt, der wird wieder erschöpft. Und es gilt für viele andere menschliche Bedürfnisse. Liebe Freunde, wer einmal geküsst wird und nie wieder, der hat vielleicht Liebesentzug, besonders wenn es sein Ehepartner ist. Ja? Einmal küssen reicht nicht. Ja. Wer einmal einem Menschen begegnet in Nähe und in Gemeinschaft, der wird wieder einsam, wenn das das einzige Mal bleibt. Aber wer den Heiligen Geist empfängt, den wird er nie mehr verlassen. Der wird immer bei ihm bleiben. Was ist das für eine großartige Botschaft? Dieser Heilige Geist, er verlässt uns nicht, wenn um uns herum die Stürme toben. Die Stürme deines Lebens, jeder kann sich da, weiß, was das bedeutet für ihn selbst. Die Stürme des Lebens. Dieser Geist schenkt einen Frieden. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt euch gibt. Meinen Frieden, das ist der Friede Gottes, das ist der Friede des Heiligen Geistes, der Friede Christi. Der ist da und verlässt dich nicht, wenn dein Leben ins Chaos stürzt. Die Liebe Gottes, die ja ausgegossen wird durch den Heiligen Geist in dein Herz, sie bleibt bei dir. Sie verlässt dich nicht, wenn du sündigst. Die Liebe Gottes verlässt dich nicht, wenn du ihn verlässt. Die Liebe Gottes verlässt dich nicht, wenn Menschen dich hassen, dich verfolgen, dich verunglimpfen, dich verleumden. Diese Liebe Gottes verlässt dich nicht. Du weißt, du bist geliebt und was noch größer ist, du kannst diese Menschen, die dich hassen, auch lieben. Die Liebe Gottes verlässt dich nicht. Dieses Wasser, es bleibt bei dir. Und wenn du arm wirst, unter materieller Not leidest, richtig zu knapsen hast, der Reichtum des Heiligen Geistes, der Reichtum Christi, er verlässt dich nicht. Das ewige Leben, die Liebe Gottes, die Vergebung, die Kraft von ihm, verlässt dich nicht. Wenn du körperlich schwach bist, krank, seelisch schwach, die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes, sie verlässt dich nicht. Du kannst glauben, du kannst vertrauen, du kannst ausharren, Du kannst geduldig sein, du kannst warten. Die Hoffnung und Kraft des Heiligen Geistes verlässt dich nicht. Ja, ihr werdet mit Recht sagen, warum merke ich da so wenig davon? Vielleicht werdet ihr das sagen. Vielleicht werdet ihr auch sagen, warum merke ich nicht so oft was davon? Warum erlebe ich das denn nicht so? Weil eine frische Quelle immer wieder Nahrung braucht. Auch eine frische Quelle, aus der das lebendige Wasser strömt. Es braucht immer wieder Nahrung. Es braucht nämlich Regen im Einzugsgebiet der Quelle. Logisch, ne? Ja. Was ist unsere? Wie können wir diese Quelle des Heiligen Geistes, des lebendigen Wassers, die wird dich nicht verlassen. Sie bleibt in dir. Wie kann sie zum Sprudeln gebracht werden? Wie kann die Flamme des Heiligen Geistes entfacht werden? Ich glaube, ihr wisst es alle. Oder der größte Teil. Es ist immer wieder dasselbe. Immer wieder dasselbe, ja. Es beginnt mit dem Glauben. Es ist, ja, soll ich sagen, die Nähe zu Jesus suchen, mit ihm sprechen, Gebet, ihn anflehen. Wenn jemand ihn um ein Brot bittet, so wird er ihm keine Schlange geben. Selbst die bösen Menschen können das. Ja, also bittet ihn. Lest im Wort, verspeist das Wort Gottes. Sucht die Gemeinschaft mit Christen, mit Menschen, die Jesus lieben. Sucht den Gottesdienst. Studiert die Bibel. Und jetzt sage ich noch was. Seid seinem Gebot gehorsam. Ja, der Gehorsam kommt aus dem Glauben. Es heißt ja Glaubensgehorsam. Und der Gehorsam kommt aus dem Heiligen Geist. Aber da ist eine Wechselwirkung. Wenn wir gehorsam sind, dann erfacht das auch wieder den Heiligen Geist. Dann lässt es auch das Wasser wieder sprudeln. Wir haben so eine wunderbare Quelle in uns, die nicht verschwindet. Sie braucht Nahrung. Zweiter Punkt, zweite Funktion des lebendigen Wassers steht auch in diesem Vers. Nee, kannst du lassen, den Vers bitte, Dankeschön. Er steht auch in diesem Vers. Jesus sagt, dieses lebendige Wasser wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, die bis ins ewige Leben fließt. Der Heilige Geist schenkt ewiges Leben. Er ist wie ein lebendiger Strom, der unaufhaltsam in das Meer der Ewigkeit fließt. Und du bist wie ein Bötchen, das mit diesem Strom mittreibt und mitgetragen wird bis zum Meer der Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott. Der Heilige Geist, er transportiert dich nach diesem Leben direkt in die Ewigkeit. Wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, die bis ins ewige Leben quillt. Noch ein Punkt, der hier nicht angesprochen ist in diesem Text. Lebendiges Wasser kann man auch schöpfen. Gott hat uns zu Gefäßen gemacht, die dieses lebendige Wasser aufnehmen können und sollen. Wir sind Gefäße, die dafür gemacht sind. Das ist der Sinn. Ein Kölschglas, entschuldigt den Vergleich, fällt mir gerade ein, ein Kölschglas ist dazu gemacht, dass man Kölsch reinfüllt. Eine Kaffeetasse ist dazu gemacht, dass man Kaffee reinfüllt. Natürlich kann man auch anderes daraus trinken, aber dann würde der Purist sagen, das ist Zweckentfremdung. Und Zweckentfremdung ist Sünde. Wir sind dazu gemacht, dass wir dieses lebendige Wasser empfangen. Nur das kann uns tatsächlich füllen bis zum Rand. Irdisches Wasser kann das nicht. Irdisches Wasser, irdisches Glück, so schön das auch ist, so sehr wir das auch genießen dürfen, wenn es keine Sünde ist, es kann unser Gefäß nicht auffüllen bis zum Rand. Es füllt es an. Das ist so, als wenn ihr ein kleines Gläschen nähmet und wolltet mit dem Inhalt des kleinen Gläschens einen Maßkrug füllen. Funktioniert nicht. Irdisches Glück, was es auch immer sein mag, ein schönes Zuhause, eine gute Ehe, ein tolles Auto, viele Freunde, Ansehen und Ehre, Erfolg im Beruf ist schön und sind Geschenke Gottes, aber es füllt dein Gefäß nicht auf. Niemals. Dazu ist es nicht in der Lage. Jesus sagt, ich bin gekommen, Johannes 10,10, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben, dass sie das Leben im Überfluss haben. Und von ihm heißt es auch im Kolosserbrief, in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Wenn du dieses lebendige Wasser trinkst, die Fülle Gottes wohnt in dir. Er kann dich anfüllen bis zum Rand und noch mehr, so dass es überfließt zu den anderen Menschen hin. Ja. Jetzt den Rest kürzer. Wie reagiert die Samariterin auf das Angebot Jesu? Das sehen wir jetzt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Was schließt ihr aus dieser Reaktion? Ja, die Frau hat noch nicht verstanden, was das lebendige Wasser ist, klar. Ein wichtiger Punkt ist, sie bleibt im Irdischen verhaftet, im Gegenständlichen. Sie denkt noch an das physikalische Wasser. Ja? Gib mir dieses Wasser, damit ich nicht hier zu dem Brunnen kommen muss. Vielleicht lächeln wir jetzt darüber, aber sind wir nicht genauso? Oft, manchmal. Unsere Bitten und Gebete, bleiben sie nicht oft im Irdischen, im Gegenständlichen, im Unmittelbaren? Herr, mach mich wieder gesund. Herr, lass den Vortrag heute gut klappen. Herr, bewahre mich vor dem, bewahre mich vor dem. Herr, lass meine Frau heute besser gelaunt sein. Diese Bitten sind okay, liebe Leute. Die sind in Ordnung. Jesus hat solche Bitten erfüllt. Die sind in Ordnung. Paulus sagt uns in Philipper 4, in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet mit Danksagung vor Gott kund werden. In allen Dingen. Ihr dürft ihr in allen Dingen fragen. In allen Dingen bitten. Was haben eure Kinder gemacht? Haben die euch vorher gefragt? Sag mal, ich habe da so eine Bitte. Darf ich die mal äußern? Nein, die haben sie einfach gesagt. Ja, die sind einfach im Vertrauen zu euch gekommen und haben ihre Bitten, das, was ihnen am Herzen lag, das haben sie geäußert. Und dann haben die guten Eltern, wenn sie gut waren, haben sie überlegt, können wir diese Bitte gewähren oder nicht? Wir dürfen Gott um alles bitten, aber Jesus möchte hier etwas betonen. Es gibt etwas Größeres, etwas Wichtigeres, etwas Entscheidenderes als unsere irdischen, gegenständlichen, auf unsere unmittelbaren Bedürfnisse zielenden Bitten. Es gibt etwas Größeres, nämlich das lebendige Wasser. Das ist größer, das ist wichtiger. Manchmal wissen wir nicht, warum Gott unsere Bedürfnisse nicht erfüllt. Er gibt ja gerne. Er gibt so gerne. Ja. Ich habe ja eben zitiert, selbst ihr, die ihr böse seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Ja. Gebt ihnen keine Schlange, wenn ihr sie um ein Brot bittet. Aber was ist, wenn Jesus die Bitte mal nicht erhört? Wenn er sie mal lange nicht erhört oder gar nicht? Denkt daran, wir, liebe Leute, wir haben einen Schlüssellochblick. Wir haben einen Schlüssellochblick und sehen nicht die ganze Wahrheit. Wir sehen viel von der Wahrheit, die uns offenbart wurde, aber wir haben trotzdem den Schlüssellochblick. Aber Gott, er sieht dein Leben vom ersten Atemzug bis zum letzten. Er sieht die Geschichte vom Anfang bis zum Ende. Er sieht die Geschichte des Weltalls vom Anfang bis zum Ende. Er sieht darüber hinaus in die Ewigkeit. Vertraut doch. Danke Gott, dass du mir das vorenthalten hast. Wäre auch ein Gebet. Wie reagiert Jesus auf diese Frage der Samariterin? Das sehen wir jetzt. Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hallo Jesus, bleib doch beim Thema. Wir redeten doch gerade über das lebendige Wasser. Jesus ist beim Thema. Er ist sowas von beim Thema. Er legt seinen Finger auf den wunden Punkt der Samariterin. Er offenbart ihr eine ihrer Sünden. Sie lebt im Ehebruch. Der Mann, den sie jetzt hat, ist nicht ihrer. 5 hat sie schon gehabt. Jesus legt den Finger auf den wunden Punkt. Warum gerade hier, wenn es ums lebendige Wasser geht? Weil, naja, wenn du zu Hause einen Kochtopf stehen hast, der gestern benutzt worden ist und nicht gespült, dann wirst du, bevor du die neue Suppe da hineinfüllst, erstmal diesen Kochtopf reinmachen. Du wirst den spülen und wenn deine Kaffeetasse steht, die dreckig ist und du willst neuen Kaffee reinfüllen, dann wirst du diese Kaffeetasse säubern und dann kann der Kaffee reinfließen. So auch wir. Wir brauchen die Reinigung von unseren Sünden, bevor wir das lebendige Wasser trinken können. Wir brauchen Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis und dann kann das lebendige Wasser fließen, dann kann es aufsprudeln in dir. Dann kann die Flamme des Heiligen Geistes lodern. Das ist, ich würde mal sagen, tägliches, in Anführungszeichen, Business jedes Christen. Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis. Wir lesen es im 1. Johannes 1,9. Wenn ihr aber eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt und reinigt euch von aller Untugend, von aller Sünde. Ja, auf dieses Bekenntnis hin kommt Reinigung. Und dann darf, und wenn du den Heiligen Geist schon empfangen hast, dann darf der wieder lodern, dann darf der wieder sprudeln. Das brauchen wir immer wieder neu, jeden Tag. Okay, soweit Jesus. Wie reagiert jetzt die Samariterin auf diesen zarten Hinweis von Jesus? Das sehen wir jetzt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf dem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Auf diesem Berg, Thomas, korrigiere mich, wenn das falsch ist, der Berg der Samariter, das Gerizim, ne? Der Berg Gerizim. Da,
heute noch,
ja. Ja. Mal. Die Juden beteten woanders an, Jerusalem, Tempel. Und diese Frau fragt ihn: Sehe, du bist ein Prophet, wo ist der Ort, wo man anbeten soll? So, wisst ihr, wie die meisten diesen Vers interpretieren? Habe ich heute Morgen noch in Kommentaren nachgelesen. Ja, die Frau wollte ablenken. Sie wollte vom Thema ablenken, denn es war ihr peinlich, über ihre Sünde zu sprechen. Das war für sie eine zu peinliche Situation, da musste sie ausweichen. Wisst ihr was? Ich glaube das nicht. Zumindest würde ich so sagen, es gibt eine andere mögliche Deutung. Sagen wir es mal so. Es gibt eine andere mögliche Deutung. Wenn ihr erwischt worden wäret in eurer Sünde, würdet ihr dann, ich sage es mal so, ein geistliches Thema anschneiden, um abzulenken? Und gerade noch das Thema der Anbetung, würdet ihr das anschneiden? Nein, ihr würdet vom Wetter reden, ihr würdet von der Politik reden, von der Ukraine, von der bösen Gesellschaft, davon, dass Bayern München schon wieder deutscher Meister geworden ist. Aber doch nicht von Anbetung. Das ist, als ob ihr von Regen in die Traufe gebt oder von der heißen Pfanne direkt ins Feuer springt. Nein, diese Frau hat etwas verstanden. Sie hat etwas begriffen. Sie hat begriffen, dass sie ein Problem hat. Und wie will sie es lösen? Mit Religion. Wo bete ich denn jetzt an? Ja? Mit Religion will sie es lösen. Wo bete ich denn jetzt an? Gehe ich zu Gerizim oder gehe ich zum Tempel in Jerusalem? Und dann gibt Jesus ihr die Lösung. Und das sehen wir jetzt, das ist mein letzter Punkt. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also, liebe Frau, es kommt nicht auf den Ort an. Es kommt nicht auf eine religiöse Zeremonie an. Auf den Besuch einer heiligen Stätte. In diesem Zusammenhang gibt es keine heiligen Orte mehr. Du musst im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist die richtige Anbetung. So, was das heißt, im Geist und in der Wahrheit anbeten, da können wir jetzt 20 Predigten drüber machen. Bleiben wir hier in dem engen Kontext. Im Geist anbeten, was heißt das denn? Wer kann im Geist anbeten? Na, derjenige, der das lebendige Wasser getrunken hat. Na, derjenige, der den Heiligen Geist empfangen hat. Der kann im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wenn dieser Heilige Geist ihm zeigt, ich liebe dich, Gott spricht zu ihm, ich liebe dich, ich vergebe dir, ich schenke dir die Herrlichkeit in Ewigkeit, ich gebe dir Frieden im Herzen, ich erlöse dich von deinen Sünden, ich gebe dir ein neues Leben, ich gebe dir Friede, Freude, ich gebe dir alles, was du brauchst, um Menschen zu begegnen. Und dieser Heilige Geist zeigt dir die Größe Gottes. und die Majestät Gottes und die Gnade Gottes, diese Güte, dieses Erbarmen. Du kannst doch nur noch anbeten. Liebe Freunde, du müsstest doch schreien. Du kannst doch nur noch anbeten. Deshalb betet im Geist an, sagt Jesus. Darauf kommt es an. Getrieben von diesem Heiligen Geist in die Anbetung gehen. Und selbst dann muss der Heilige Geist noch unsere Worte übersetzen vor Gott. Ja. Und was ist im Geist und in der Wahrheit? In der Wahrheit, in der Erkenntnis der Wahrheit des Evangeliums und der Wahrheit von diesem lebendigen Wasser, das dich nie wieder dürsten macht und das dir ewiges Leben schenkt. Das sind so Teile dieser Wahrheit, von der Jesus redet. Die müssen ihn in diesem Geist, durch dieses lebendige Wasser und in dieser Erkenntnis der Wahrheit anbeten. Dann dürfen sie überall anbeten. Dann kommt es nicht mehr auf religiöse Zeremonien an. Dann kommt es auf dein Herz an. Dann kommt es darauf an, was du empfangen hast. Und dann kannst du etwas geben. Strich unter alles. Liebe Freunde, ihr dürft gerne Jesus um alles bitten. Um Wasser vom Brunnen. Irdisches Wasser, irdisches Glück. Aber Jesus hat uns etwas viel Größeres gezeigt. Etwas viel Wichtigeres, etwas Entscheidenderes für die Ewigkeit. Für Zeit und Ewigkeit. Lebendiges Wasser, Heiliger Geist, den du empfangen darfst. Durch den Glauben an Jesus Christus allein.